Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen bei Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute habe ich einen Gast, der zwei Welten verbindet, die auf den ersten Blick weit auseinander liegen und auf den zweiten Blick überraschend ähnlich sind. Dario Bühler ist Verbindungsstudent aus der Schweiz, Mitglied der traditionsreichen AV Mercuria San Galensis. Wir hatten ja damals schon den Narco aus dieser Verbindung zu Besuch und gleichzeitig Unternehmer im Bereich Headhunting bzw. Social Media Recruiting. Er weiß, wie man Menschen digital erreicht, begeistert und gewinnt. Und genau darüber sprechen wir heute. Was können Verbindungen vom modernen Recruiting lernen und wo begegnen sich Keilen und Recruiting in denselben Mechanismen? Es freut mich auch, weil ich bin selber hauptberuflich auch in der Branche tätig, einen Kollegen vor mir zu haben. Dario, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Interview durchzuführen.
Sehr gerne, Jan. Und ich weiß, wie schwierig das ist, ein Intro zu machen. Du hast das echt gut gemacht.
Dankeschön. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ja, es wird heute eine richtig spannende Sendung. Wir werden ja darüber reden, so wie läuft das Recruiting ab und wie läuft da, also was kann vor allem das Keilen davon lernen? Wie können wir zum Beispiel halt auch Keilgästen ein viel besseres Erlebnis machen, dass sie bereit sind, am Ende auch beizutreten und nicht und wie halt die Kandidaten zum Beispiel auffangen, die wir vielleicht in dem Prozess verlieren. Lass uns einfach mal ein bisschen einsteigen. Wenn du die Verbindungswelt und die Recruiting-Welt in einem Bild zusammenfassen müsstest, welches Muster siehst du da zuerst?
Ich glaube, es ist sehr menschlich. Ich glaube auch, dass ein Geschäft, ein Business auch sehr menschlich ist, obwohl wir oftmals das Gefühl haben, dass wir remote und über digital alles steuern können und alles automatisieren. Ne? Diese Automatisierungsinflation ist ja Wahnsinn. Alle meine Branchenkollegen reden drüber, wie man alles automatisiert, von der E-Mail, die man antwortet, bis zu Texte verfassen und dann auch irgendwie Meetings und alles zu automatisieren. Ich finde das gut, zum Teil, aber es ist zu 80% Schwachsinn, weil ich glaube, Business ist 100% menschlich und das einzige Asset, das ich als Agentur habe, als Headhunting und Social Recruiting Agentur, sind die menschlichen Beziehungen zu den Kunden. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann haben wir kein immaterielles Gut mehr. Und als Agentur hast du sowieso keine großen Assets mehr. Und ich glaube, in der Verbindung ist es ähnlich. Da baust du Netzwerke auf, da baust du ehrliche, coole Freundschaften auf, die du auch fürs Leben hast. Und ja, das möchte ich heute nicht mehr missen. Das war eine spannende Zeit und ist es immer noch. Und meine Verbindungskollegen sind immer noch eine der besten Kollegen in meinem Umfeld.
Ja, die Sache ist halt auch, wo ich dann einen größeren Vorteil in der Verbindungswelt, sagen wir mal, zu der Berufswelt sehe, ist, wir erleben halt als Verbindungsstudenten zusammen Extremsituationen und das schweißt zusammen und man lernt ja auch zu sehen, wie ist dieser Mensch unter Belastung. Und das hast du im Berufsleben halt oft nicht, weil im Berufsleben können ja gerade die Laberbacken sich sehr groß profilieren und sich als Scheinriese vor potemkischen Dörfern halt projizieren.
Ja, ich kann mich noch erinnern, wir hatten teilweise beim Keilen hatten wir halt auch ein bisschen Streuverlust. Ne? Da hast du halt Leute drin, die halt denken, ah, ich suche mir jetzt die Verbindung aus, die das beste Netzwerk hat, die die besten Testimonials hat. Ne? Da haben wir schon ein paar starke drin. Ehemalige weltweit berühmte Banker, dann Gründer vom Otto's Warenposten. Ne? Und das strahlt halt aus und dann sind da halt ein paar Junge drin, die denken, wow, wenn ich da reingehe, dann habe ich gute Noten, weil die helfen mir und ich werde dann einen guten Job haben. Da auch wieder, ne? Da hast du einen guten Bullshit-Radar, den du halt entwickelst und da merkst du, die kommen halt nur rein, damit sie halt sehr opportunistisch ein Leben aufbauen können. Das ist nicht nachhaltig. Das geht kurzfristig vielleicht gut, aber das ist nicht nachhaltig. Und das ist auch im Geschäft so später. Wenn du immer kurzfristig Gewinne abschöpfen möchtest, da wirst du keine spannende Karriere haben. Die macht keinen Spaß, glaube ich. Ne? Was denkst du?
Ich sehe das genauso. Also du musst wegen den Leuten dort aktiv werden. Wegen dem Lebensbund, der da im Hintergrund steht und nicht wegen den Benefits, weil da wirst du nämlich ziemlich schnell auf die Fresse fallen, weil ehe sich die Benefits, sagen wir mal, so richtig auszahlen, also dass du in diesem Netzwerk, was diese Verbindung dir bietet, schwimmst, da musst du schon sehr viel geleistet haben in den Bünden, weil Also ich glaube, wenn da so diese Motivation da ist, so ich bereichere mich jetzt mal so weit, wie es geht, zum niedrigsten Preis, der da möglich ist, das geht eine Zeit lang, geht das gut, aber dann fliegst du halt irgendwann auf die Schnauze. Das erinnert mich an Give and Take von Adam Grant. Ich weiß nicht, hast du das gelesen, das Buch?
Ja.
Mit der Kategorisierung mit den Low-Performer-Givern, den Matchern, den Takern und den High-Performer-Givern. Und das ist halt so gerade vor allem diese Taker, diese Nehmer-Persönlichkeiten. Die können relativ schnell am Anfang der Karriere weit vorankommen, aber irgendwann sind die in so hohen Gefilden unterwegs, wo sie dann meistens auf High-Performer-Giver treffen und dann knallen die gnadenlos auf die Nase. Und das haben wir in der Verbindungswelt halt auch. Und es ist ehrlich. Und das ist auch gerade, was ich gerade schön finde an der Verbindungswelt, es ist authentisch, es ist wahrhaftig. Und das hast du selten anderswo.
Ja, definitiv, weil es 100% intrinsisch ist. Ich meine, theoretisch auf dem Blatt Papier von einer Verbindung, da gibst du mehr rein, als du bekommst. Das weißt du auch, ne? Mhm. Langfristig gesehen, glaube ich, kriegst du mehr, als du gegeben hast, weil ich war ja nur 3 Jahre an der Uni und in diesen 3 Jahren war ich in der Studentenverbindung in der AV Mercuria. Mhm. Und da hat es sich angefühlt, dass ich schon sehr viel für die Verbindung gebe und ich wusste nicht genau, was das bedeutet, ne? Mhm. Aber da gehst du auch nicht rein mit dieser Taker-Mentalität von, ah ja, und dann habe ich dann einen super Job und bla bla bla, ne? Das weißt du schon, dass das eh nicht reicht. Die Verbindung reicht nicht aus, damit du dann eine coole Karriere machen kannst, die Spaß macht, ne? Mhm. Aber ich glaube so, weißt du, worüber ich viel drüber nachdenke, ist dieses, wir hatten ja, das Trinken war ja bezahlt. Wir mussten ja keinen Rappen ausgeben für Bier, sozusagen, mhm. weil wir halt im Haus von unseren Altherren alles sponsert gekriegt haben. Und ich dachte mir so, ja gut, irgendwann bin ich selber Altherr und dann bezahle ich das Bier und das macht dir halt schon Spaß. Das ist, glaube ich, die einzige Gebühr im Jahr, die einzige Vereinsmitgliedschaft, die ich mit Spaß bezahle. Diese 150 Franken, die du pro Jahr an die Mercuria zurückgibst, da habe ich einfach richtig Bock. Da gehe ich auch nicht in der Zahlungsfrist irgendwie, oh, in 10 Tagen bezahle ich das, sondern sofort, wenn die Rechnung kommt, dann bezahle ich das, weil ich einfach auch so ein bisschen diese Dankbarkeit dafür habe, weil ich so eine coole Zeit hatte im Studium. Und ich glaube, 70-80% Spaß war, weil die Verbindung halt da war. Ich glaube, das Studium war halt schon extrem streng, extrem mhm. seriös. Aber du konntest halt diesen Kontrast aufbauen mit der Verbindung. Und weiß nicht, bezahlst du als Altherr bei euch noch Vereinsgebühren?
Ja klar, also wir sind ja ein Lebensbund. Also das ist der Altherrenbeitrag. Und der ist so ziemlich identisch mit dem, was du da gerade gesagt hast.
Ja, okay. Gut, der Euro ist ja momentan nicht so stark gegenüber dem Schweizer Franken.
Ja, nein, also es ist ähnlich. Also es wird jetzt aber in den nächsten Jahren so ein bisschen ansteigen, weil wir jetzt auch ein Haus haben bei uns. Da müssen wir uns auch an den Kosten mit beteiligen. Aber ich pflichte dir dabei. Das ist so, es gibt so ganz wenige Abos, die ich gerne bezahle. Und gerade die Mitgliedschaft, also den Beitrag, das tut nicht weh, das macht halt Spaß. Es ist halt schön zu wissen, dass du da in einem Mehrgenerationenprojekt halt tätig bist, dass all dein Werken und Tun dazu führt, dass der Bund eine gewisse Zeit weiter überlebt, bis jemand anders diesen Staffelstab übernimmt und fortsetzt oder diese Staffette weiterführt, um es mal in anderen bildlichen Termini auszudrücken. Und das ist das Schöne. Es ist halt gerade dieser Wert, der da drin ist, dass du etwas für die Zukunft halt auch machst. Du bist im Jetzt, im Hier. Und das solltest du wirklich auch achtsam wahrnehmen. Aber dein Werken und Tun ist trotzdem etwas, was in einer Geschichte des Bundes verankert ist und sich fortführt. Bis hoffentlich ad aeternam. Ne?
Ja, und was mich vor allem begeistert hat, das klingt vielleicht ein bisschen makaber, aber das ist, dass du eigentlich noch eine zweite Beerdigung hast. Ne? Bei uns ist es ja so, da wird dein Name, dein Vulgo, mein Name Vulgo ist ja Goethe, den beerdigst du sozusagen auch. Und als ich das meiner heutigen Frau damals erzählt habe, beim wahrscheinlich ersten Date, ne, das ist ja so ein Corpo-Ding. Wir müssen ja beim ersten Date auch schon erzählen, wie cool unsere Verbindung ist und dass es das Wichtigste im Leben ist. Die war, heute erzählt sie mir, dass sie damals eigentlich geschockt war. Sie wollte mir das eigentlich nicht sagen. Mhm. Ne? Weil da wird ein Glas zerschlagen. Das hat bei mir schon Eindruck gemacht. Das zeigt auch, dass es wirklich ein Lebensbund ist, wie du sagst. Und das ist schon sehr schön. Und ich glaube auch, so gehe ich auch in meiner Karriere ein bisschen vor. Ich habe ja die Agentur mit meinem besten Freund, der nicht Verbindungsschaffler ist, gegründet. Und ich habe mal von Naval Ravikant, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat die
Einstellung. Ich lese das Buch gerade.
Ah, okay, ja. Sehr gut. Habe ich wahrscheinlich 15 Mal gelesen. Das ist so meine Bibel geworden. Mhm. Und dort sagt, ich weiß nicht, ob er das im Buch sagt oder in einem Twitter-Storm, da sagt er auch, wenn du nicht die Intention hast, mit jemandem ein Leben lang zu arbeiten, solltest du keinen einzigen Tag mit ihm verbringen. Mhm. Ne, auf der Arbeit. Das kam mir am Anfang ein bisschen extrem vor, aber das, glaube ich auch, ist im Geschäft auch so. Meinem Kumpel habe ich gesagt, hey, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir das ein Leben lang. Vielleicht machen wir was anderes, aber ich habe schon Bock, mit dir das ein Leben lang zu machen. Und dann gehst du diese Bundschaft ja auch ein, auch im Geschäft, dass du sagst, hey, wir sind Geschäftspartner und wir machen das so, als würden wir ein Leben lang miteinander arbeiten. Und dann sind auch kurzfristige Dinge viel einfacher zu verdauen. Beispiel, in einem Jahr hat er zum Beispiel mehr Umsatz gemacht als ich. Dann denkst du, oh scheiße, ne, er hat ein bisschen mehr verdient. Wir haben so ein Provisionsmodell. Mhm. Er hat mehr verdient als ich und so, ne. Das ist dir aber auch egal, weil du denkst, in den nächsten 40 Jahren wird es dann ein Auf und Ab geben und dann ist der kurzfristige Effekt ja eigentlich auch egal, ne. Und ich glaube, so diese Freundschaften auch einzugehen und auch im Geschäft diese Partnerschaften einzugehen, wie in der Verbindung, dieses Endlose, dieses Zeitlose, das hat irgendwie etwas Beruhigendes. Ne? So, hey, wir können heute über irgendetwas diskutieren, solange es langfristig gut ist, ist alles okay.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Ja, es erinnert mich so ein bisschen an Simon Sinek mit Infinite Game, dass viele Leute halt denken, das Leben ist so rundenbasiert. Aber dabei ist das eigentlich ein unendliches Spiel, wo es gewisse Zwischenziele gibt, aber es geht ja dann weiter. Und wenn man sein Handeln und Denken darauf ausrichtet, dann trifft man viel nachhaltigere Entscheidungen und bekommt auch eine andere Perspektive, so wie du das ja auch gerade gesagt hast, dass der Neid dann nicht so stark ist, wenn der andere mal besser performt. Weil es ist immer ein Auf und Ab. Man kann nicht immer nur nach oben. Es gibt immer Aktionen und Gegenreaktionen, die da im Raum stehen. Und damit kann man dann halt auch mit einer wesentlich größeren Gelassenheit, also nicht Sorglosigkeit oder Nachlässigkeit, an seine Lebensgestaltung auch rangehen, finde ich. Aber die Weisheiten von Naval Ravikant, die sind halt auch ziemlich gut. Also der Almanach ist schon...
Almanach ist wahrscheinlich, also wie gesagt, das ist meine Bibel geworden, weil da stehen schon Dinge drin, die ich mir aus dieser Perspektive wahrscheinlich ohne dieses Buch niemals in mein Leben gelassen hätte oder auch nicht gewusst hätte. Also es hilft mir sehr. Hilft mir sehr, auch dieses langfristiges Denken. Und wenn du Simon Sinek ansprichst, er sagt ja auch, dieses ein Finite Game ist ja wie ein Fußballspiel. Ne? Du weißt, es ist 90 Minuten, es gibt einen Schiedsrichter, gibt es zwei Teams. Wenn du ein Tor machst, dann ist 1-0 und das Ziel ist dann einfach zu gewinnen nach diesen 90 Minuten. So. Ja, und in der Karriere solltest du eben nicht dieses Finite Game spielen, sondern eigentlich dieses Infinite Game. Und das merken wir jetzt auch in der Recruiting-Branche. Wir haben vorher im Off auch darüber gesprochen. Es war so 2022, 2023 kam dieser Fachkräftemangel in der Schweiz erst richtig an. Hier in Deutschland habt ihr das schon seit 2015, 2016 schon extrem. Also diese Social Recruiting Agenturen sind ja wie Pilze aus dem Boden gewachsen.
Absolut, ja.
Und
das stimmt.
Ich glaube, die Mehrheit der Agenturen, die halt gegründet worden sind, haben dieses Finite Game gespielt. Die haben gesagt, Ende des Jahres machen wir am meisten Umsatz und unser Ziel ist, nächstes Jahr der größte Player im Markt zu sein. So, das war niemals unser Anspruch. Niemals. Ich bin in dieses Game reingegangen, in diese Branche und habe gesagt, hey, ich will mir was aufbauen und ich erwarte eigentlich erst in 10 Jahren richtig krasse, gute Ergebnisse. Ne? Und das müssen jetzt nicht nur Zahlen sein oder EBIT oder was auch immer, sondern für mich ist dann Erfolg in 10 Jahren, dass ich sage, hey, ich habe mir was aufgebaut, das Spaß macht, ich muss nicht mehr so viel arbeiten wie im Angestelltenverhältnis und es kommt trotzdem Cashflow rein, so. Ich kann mein Leben finanzieren, so. Und das ist ganz ein anderer Anspruch, ne? Das ist ganz ein anderer Anspruch, anstatt ich will Nummer 1 sein, weil das ist so, das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Ali, wie soll ich sagen, so willkürlich, dieses, oh, ich bin Nummer 1 in der Branche. Was bringt dir das? Am Ende des Tages bringt dir das überhaupt nichts. Weiß nicht, was dein Anspruch wäre,
ich seh, wenn du ein Geschäft ähnlich gründest. Ich sehe das ähnlich. Also hier auch mit dem Podcast, da haben wir auch eine Firma im Hintergrund. Und klar, wir haben Wachstumssteigerungen haben wir im Blick. Das wollen wir ja auch. Aber es ist halt ein langwieriges Spiel. Und es ist halt, wie du gesagt hast, kein Finite Game. Also das ist ein zeitlich oder basiertes Endspiel, sondern es geht halt immer weiter. Mir ist halt auch wichtig, ein ehrliches, ein vertrauensvolles und respektvolles Miteinander, halt auch im Team und halt auch mit den Externen, halt mit Kunden und so weiter aufzubauen. Weil da habe ich nämlich auch einen Satz von Simon Sinek verinnerlicht, aus einem seiner vielen YouTube-Reden, die man sich anschauen kann. Es ist halt, nur weil etwas nicht verboten ist, heißt das nicht, dass es gut ist, dass man das macht. Und was ich halt oft beobachte, ist halt auch immer diese Kurzfristigkeit, so wie du das gesagt hast, boah, wir müssen jetzt die größten und stärksten und umsatzstärkste Firma werden, die es gibt. Das sehe ich falsch. Ich sehe es eher so, wir müssen die Besten werden. Also die Besten in dem Sinne, dass die Kunden mit uns zufrieden sind, dass wir tolle Kandidaten finden, dass die Kandidaten glücklich sind, die wir dort vermitteln und das Vertrauen da besteht, dass die wissen, ich verbessere jetzt das Leben von denen. Klar, ich verdiene da auch dran, weil wir haben da einen Job. Es gibt auch ein Leben, was dahinter hängt. Aber ich ziehe dich jetzt nicht ins Unglück, weil ich diese Provision haben will. Und überrede dich jetzt mit möglichst vielen Sales-Taktiken, dass du dann am Ende gehirngewaschen Ja sagst, sondern dass der freie Wille und der Respekt halt auf Augenhöhe halt auch weiterhin besteht. Und das ist für mich halt auch ein wichtigeres Handlungsmaxime.
Ich weiß nicht, ob du den Podcast Kosher Money kennst.
Nee, kenn ich nicht.
Das ist ziemlich cool. Mich hat immer interessiert, warum sind Juden überdurchschnittlich erfolgreich? Ne? In den USA gibt es, ich weiß nicht, die Zahlen, also häng mich da nicht auf. Die Zahlen sind irgendwie 1% der Amerikaner sind jüdisch, aber von den Millionären sind es irgendwie, oder Multimillionären sind es irgendwie 25-30%. Also überproportional viel Millionäre oder Multimillionäre sind jüdisch. Und das hat mich immer fasziniert. Und im Kosher Money Podcast reden sie sehr oft darüber, wie halt ihre, also da verstehe ich dann auch ihre Vision. Und ein Ding hat mich gepackt. Und das war, jüdische Menschen sehen sich immer selber als Diener von anderen Menschen. Es ist sehr ehrvoll, wenn man jemandem dient. Also die Schuhe zu putzen ist etwas sehr Schönes, weil jemand dann Freude daran hat, dass er polierte Schuhe hat. Ne? Mhm. Und ich glaube auch, du wirst überdurchschnittlich erfolgreich, wenn du diese Dienermentalität, ja, du musst nicht devot sein, überhaupt nicht, aber diese Dienermentalität zu haben und dieses, der Kunde ist der König, das, ne, wie Kick Textildiscount, der das eigentlich so schön sagt, der Kunde ist König. Das ist schon eine Mentalität, die ist ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Und die wieder rauszuholen, das ist etwas Ehrvolles und ich glaube, langfristig macht dich das auch erfolgreich. Ich glaube, wir Schweizer haben das auch extrem. Diese Höflichkeit, man muss den Menschen auch immer sehr höflich sein und immer zu dienen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und das versuche ich auch jede Woche mir selber wieder in den Kopf reinzuballen, dass auch wenn mich ein Kunde nervt, ja, so richtig nervt, weil wir haben ein Skript geschrieben, wir haben Videos gemacht, da kommt der Kunde und sagt, oh, aber hier in dem Video kann man nicht, da musst du dich mal zusammennehmen und dann musst du denken, hey, der Kunde hat nicht immer, aber meistens recht und dann schlägst du dem Kunden eine Lösung vor und du sagst nicht, der Kunde hat falsch, ne? Und ja, ich glaube, das ist das Geheimrezept.
Ja, das ist ja, da haben wir in Deutschland ja ein großes historisches Vorbild, gerade mit Friedrich dem Großen, der sich als den ersten Diener des Staates ja verstanden hat, vor allem. Das ist aber auch so, das finde ich gerade ja auch an dem agilen Mindset ja zum Beispiel ziemlich geil. Also, dass du da auch vor allem, was den Scrum Master zum Beispiel betrifft und mit dem Product Owner zusammen, dieses Servant Leadership halt im Mittelpunkt steht. Dass du nicht der große Kingpin bist, der Boss, der alles weiß, obwohl du überhaupt nichts weißt. Dieses absolutistische, lexikalische Wissen, was dem Chef ja immer zugeschrieben wird, was er überhaupt gar nicht hat und dann die dümmsten Entscheidungen am Ende trifft. Das finde ich halt gerade gut, wenn man halt kundenfokussiert ist, wenn man den Kunden und halt dem Kandidaten oder auch ne, generell im Business das bestmögliche Erlebnis halt gibt. Ja, der hat auch immer recht und der ist auch schwierig. Aber die Sache ist halt auch, du hast ja auch Kunden, die sind halt kacke. Aber mit denen arbeitest du dann halt auch irgendwann auch nicht mehr zusammen, wenn sie halt immer und immer wieder nur um des Ärgerwillens irgendwie was ändern wollen, weil sie wissen, dass du springst, dann ist das auch keine gute Grundlage. Aber wenn du das trotzdem verinnerlicht hast, dann kann das nur gut gehen. Ich glaube, mit diesem Erfolg von Juden, das ist kommt auch daher, das hatte ich auch in einer anderen Folge, die ist jetzt noch gar nicht ausgestrahlt, wo wir jetzt gerade aufnehmen, auch gesagt, es ist die Sozialisierung, die da im Hintergrund steht. Gerade das Judentum ist eine Buchreligion und die Kinder, die in dieser Gesellschaft aufwachsen, oder dieser Bubble halt, die sind sehr belesen. Da ist das Lesen und Schreiben sehr wichtig. Durch das Tora-Lernen, was die sehr früh ja schon mit 5, 6, glaube ich, anfangen, haben die eine sehr enge Beziehung zu Büchern und auch zu Wissen. Das hast du halt in der Bevölkerung nicht so stark und das ist auch ein Erfolgsrezept von denen halt. Das ist ähnlich so ein Sozialisierungseffekt, den du hast in evangelischen Pfarrhäusern. Aus den Kindern sagt man ja immer, entweder das werden das ganz große Persönlichkeiten oder die stürzen ganz tief ab, die Kinder, aber es liegt halt daran, dass die mit Büchern aufwachsen, dass da viel gelesen wird, dass da Weisheit vermittelt wird und das ist halt so ein Punkt, den müssten auch Unternehmer machen. Also ich merke ja auch im Gespräch mit dir, du liest ja auch sehr viel, du bist ja auch sehr offen, du bist ja reflektiert in dem Bereich, aber es ist auch nicht jeder Unternehmer. Das sind viele so, die wollen jetzt einfach mal eben Geld verdienen, also mal das Finite Game spielen und dann wundern die sich, dass das alles nicht so ganz läuft, wie sie sich das vorstellen.
Definitiv, also Lesen ist einer meiner Hobbys und ich hatte auch eine Zeit, wo ich dann aufgehört habe zu lesen. Studium war zum Beispiel so eine Zeit, ne, weil du halt sehr viel Schulstoff lesen musst. Da hast du keinen Bock mehr zu lesen, ja. Dann ist es ganz wichtig, nach dem Studium wieder diese Routine aufzubauen und da auch vielleicht wieder Naval Ravikant hat mir da sehr geholfen, weil er sagt, fange an zu lesen, was du liebst, bis du liebst zu lesen. Ne? So, dann kannst du vom Comic schon was lernen. Dann liest du einen Comic, das ist zwar totaler Bullshit, sind Stories, ne, das ist Trash. Aber trotzdem, du liebst es zu lesen und irgendwann merkst du, ja, jetzt habe ich diese Routine drin, jetzt nehme ich mal einen Roman, ne? So einen plumpen Roman, dann gehe ich mal weiter, bis du irgendwann jedes Buch aus der Bibliothek rausziehen kannst und keine Angst mehr davor hast, es zu lesen, ne? Weil wenn du gar nicht liest, dann hast du Angst vor vielen Büchern. Oh, so ein Lord of the Rings Buch, wow, irgendwie 1000 Seiten, niemals, ne? Nein, könnte ich niemals. Aber wenn du halt schon 50 Seiten nicht liest, dann wirst du halt auch die 1000 Seiten nicht lesen. Mhm. Und in dieser Twitter-Storm-Kultur, in der wir halt leben, diese 440 oder 400 Zeichen oder sind dann schon zu viel. Ja, ich glaube, wir müssen wieder mehr lesen in der Gesellschaft und uns wieder Zeit nehmen und nicht diese.
Ja, entschleunigen, ne?
Entschleunigen auch, ja. Das hilft dir auch extrem. Auch wieder als Gründer, als Unternehmer. Auch als Manager, wo auch immer, es gibt dir diese Ruhe, glaube ich auch.
Absolut. Apropos Ruhe, da fällt mir Stillness is the Key ein. Also auch, für mich ist die Bibel, aber ich habe da trotzdem zum Beispiel noch einen Autor, den ich da, also von dem ich sehr, sehr viel mitgenommen habe. Ich weiß nicht, kennst du den Ryan Holiday, The Daily Stoic? Mhm. Das ist, ich habe alle Bücher von dem durchgelesen. Also es ist jetzt auch gerade, Wisdom is the Key, glaube ich, hieß das Neue. Das habe ich auch direkt mir schon vorbestellt. Das ist an dem Tag auch geliefert worden. Ich habe es einem Freund dann auch noch weitergeschenkt, eine weitere Ausgabe. Die Bücher finde ich zum Beispiel sehr gut. Da ist auch sehr, sehr viel Weisheit drin. Gerade dieses stoische Weltbild, das total verzerrt in der Bevölkerung wahrgenommen wird, nach dem Motto, du musst total emotionslos wie ein Stein alles an dir abprasseln lassen, sondern diese Resilienz, die du halt aufbaust und diese langfristige Perspektive, das ist halt cool und das finde ich halt schön und das ist halt bei uns in der Gesellschaft halt irgendwie wenig vorhanden. Ne? Es muss immer alles schnell gehen, es muss immer schnell Ergebnisse bringen, aber so diese Nachhaltigkeit, und ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen linksgrünen Öko-Fantasien, sondern halt von langfristigen, nachhaltigen Ergebnissen. Das ist halt, glaube ich, was wir auch mehr verinnerlichen müssen, was wir vielleicht auch unseren Füchsen mehr beibringen müssen, finde ich.
Riesenthema, Resilienz, ne? Du sprichst ja auch Marcus Aurelius an.
Ja,
bin ich auch ein Riesenfan, ja, oder Seneca. Ich habe ja auch, wir haben ja auch unseren Sohn nach Marcus Aurelius benannt. Er heißt Aurel, der Goldene, ne? Aber nicht wegen den Goldenen, sondern wirklich wegen Marcus Aurelius, um ihm das auch ein bisschen symbolisch auf den Weg zu geben. Resilienz ist, glaube ich, ein Skill, der total unterschätzt wird. Ich glaube, früher sprach man ja oft, ja, du musst Russisch lernen, so vor 20 Jahren. Ja, das wird die Weltsprache so. Dann vor 10 Jahren hat man gesagt, das war in meinem Studium, du musst Programmieren lernen. Dann kam die KI, dann musst du auch vielleicht nicht mehr Programmieren lernen. Und ich glaube, heute ist es so ein bisschen, diese Resilienz aufzubauen. Und obwohl ich auch mit dem Stoizismus ein bisschen Mühe habe, je mehr ich darin gehe, weil du verlierst auch ein bisschen den Spaß. Ne? Mhm. Ich bin ja auch sehr frankophon, also mein Umfeld ist sehr frankophon, weil ich in Biel wohne, das ist eine bilange Stadt, also wir reden Französisch und Deutsch und meine Frau ist, ist Französisch sprechend und dann rede ich auch mit dem Sohn halt Französisch und Deutsch. Und was wir von den Frankophonen lernen können, ist dieses Laissez-faire auch ein bisschen. Ne? Ich mag diesen, ich glaube, wenn man meinen Charakter oder mein momentanes Leben beschreiben würde, ist es so zwischen Stoizismus und dieses Laissez-faire. Und das mag ich, so diesen Kontrast von, hey, wenn ich arbeite, bin ich total diszipliniert, Vollgas, ne? Und wenn dann ein Kunde irgendwie absagt, ein Lead absagt oder ein Bewerber kurz vorher sagt, nö, ich mach doch was anderes, dann brauchst du schon starke Resilienz, weil du hast so viel Arbeit da reingesteckt, vor allem als Unternehmer hast du so viel Skin in the Game. Da musst du halt schon resilient sein, sonst hörst du irgendwann auf und dann sagst du, hey, ich mache wieder ein Bewerbungsgespräch, ich will wieder angestellt sein. Ne? Und andererseits mag ich halt, weil ich halt sehr viel mit Franzosen zu tun habe, nicht nur Westschweizer, sondern auch Franzosen, dieses, ja, man kann einfach auch mal loslassen. Ne? Man muss nicht immer, dieses Schweiz-Germano diszipliniert sein und ja, und dann Montagmorgen und so, ne?
Also wie ein Schweizer Uhrwerk funktionieren.
Ja, genau. Das ist auch anstrengend. Und das ist auch, wenn du von Nachhaltigkeit sprichst, glaube ich, nicht der ideale Weg. Du brauchst auch diesen Kontrast. Ich bin ein Mensch, der extrem viel Kontrast braucht, ja. Der, wenn ich nach einem kreativen Gespräch suche ich dann auch wieder Disziplin, ja, und nach der Disziplin suche ich dann wieder Kreativität. Ich brauche diesen Ausgleich. Und das ist, glaube ich, auch, was wir von Büchern lernen können, diese Vernetztheit. Ne? Wenn du hast vorher von Huberman und Joe Rogan und wer auch immer gesprochen im Off. Ich glaube, irgendwann checkst du dann so eine Vernetztheit. Dann denkst du, ah, Huberman hat das auch erwähnt und dann hier und dann dort und so. Ne? Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass du verschiedene Bücher liest, verschiedene Industrien auch hast in Kunden, ne? Das ist Befriedigung in meinem Leben, diese Diversität im Leben und nicht immer nur einen Weg zu gehen, weil ich glaube, das Leben ist nicht nur schwarz-weiß. Und wenn du vorher Politik angesprochen hast, ich glaube auch die Politik und vor allem die Medien, die wollen dir immer dieses Schwarz-Weiß denken. So Demokraten, Republikaner, Schwarz-Rot, Grün-Rot, Blau, keine Ahnung. So. Das Leben ist nicht so. Das Leben ist sehr vernetzt. Und ich glaube, das suche ich auch in der Literatur und auch im Business suche ich das auch. Und das macht auch total Spaß. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem.
Ja, also ich rede da mal von dem Grau zwischen dem Schwarz und dem Weiß. Das ist halt nicht das, wo das Leben halt stattfindet, in den verschiedensten Schattierungen. Also jetzt nicht wie bei 50 Shades of Grey, aber aber du weißt, was ich meine. Das ist genau das, also die Philosophie habe ich da auch sehr, sehr ähnlich. Es ist halt alles Sehen ist perspektivisches Sehen, wie das Nietzsche ja auch sagt. Und das versuche ich halt auch immer zu verinnerlichen, dass es dann meine Perspektive ist. Es gibt aber noch andere. Wo kann ich falsch liegen? Und dann auch offen zu sein, halt auch seinen Blickwinkel, seinen Kurs zu ändern. Also eine wichtige Lebensphilosophie in meinem Bereich ist halt auch, also für mich persönlich, ist dieses Konzept von Metanoia nach Johannes dem Täufer. Also die Bereitschaft, seinen Sinn zu ändern und umzudrehen und einen anderen Weg zu gehen und offen zur Reflexion halt zu sein. Und Das ja, macht das Leben erträglicher, schöner, glücklicher und halt im Jetzt halt auch zu leben und nicht so stark, also ich weiß nicht, sich so hart abzuplackern, weil man sagt, boah, in 5 Jahren, dann habe ich es gut, sondern halt jetzt glücklich zu sein, jetzt mit der Situation. Auch, sagen wir mal, mit dem Podcast, dass ich zufrieden bin, dass ich dieses Richtmikrofon hier habe, die Kamera gut ist, der Hintergrund aufgebaut ist und nicht irgendwie noch zu denken, so, was kann ich denn jetzt noch kaufen, um es noch schöner zu machen, sondern Zufriedenheit zu sein. Auch zum Beispiel mit im Berufsleben mit dem Kunden, also genau in dem Moment, dass das jetzt so ausgegangen ist, dass man zufrieden ist und nicht irgendwie noch, was hätte ich denn da noch mehr rauspressen können?
Das ist ein Riesenthema, womit ich mich schon seit der Gründung meiner Firma beschäftige, dieses auch mal zufrieden zu sein, aber trotzdem ambitioniert zu bleiben. Mhm. Weißt du, das ist ja das, wovor viele Menschen Angst haben, vor allem im jungen Alter, dass du denkst, ja, ich muss immer in dieser Unzufriedenheit bleiben. Ich glaube, im Englischen ist es besser, dieses Thema out of the comfort zone, da kannst du ja sein, obwohl du zufrieden bist. Du kannst ja außerhalb der Komfortzone bleiben, obwohl du eigentlich zufrieden bist. Aber diese Balance zu finden, finde ich nicht immer sehr einfach. Weil wenn du zufrieden bist, dann lehnst du dich auch gerne mal zurück. Wieder dieses eher französische, so laissez-faire, ja, dann gehe ich mal zurück. Mach mal ein Wochenende, einfach mal Skifahren, mal Wein trinken, so. Und am Anfang hatte ich immer Angst, oh, du musst jetzt eigentlich arbeiten, ne? Es ist Sonntagmorgen, du solltest eigentlich dich vorbereiten für morgen. Sonst hast du keine Ambitionen mehr, so, ne? Aber ich glaube, diese Balance zu finden zwischen, ja, ich kann einfach auch mal relaxen, mal mit meiner Familie sein, aber trotzdem am Montag Vollgas geben. Und ich glaube, das war eine der größten Herausforderungen in meiner Neugründungszeit vor 3 Jahren. Dieses, du kannst auch zufrieden sein und du musst nicht in einen Burnout gehen, auch wenn du Unternehmer bist. Ist nicht immer ganz einfach. Ich glaube, das ist ein Kampf, den haben viele in sich. Ich weiß nicht, ob du den Kampf auch täglich austrägst.
Ja klar, den hast du immer. Aber das Problem ist halt, es gibt nie genug. Das ist halt auch in unserer Psyche verankert, weil wir halt Wesen sind, die mit Knappheit in der Natur klarkommen müssen. Und wenn du da den Busch voll Früchten siehst, dann wird sich der Wanz vollgehauen, so viel wie es geht, weil in 2 Tagen können die Dinger schlecht sein. Und dann dauert das wieder Monate, bis du den nächsten Busch findest. Und wir leben halt heute in einer Konsumüberschussgesellschaft. Diese Büsche sind immer und überall, aber dieser Reflex ist halt drin. Und ich versuche mich halt da immer so ein bisschen zu einzufangen, dass man halt auch sagt, so, jetzt ist auch mal gut. Also sagen wir mal so, ich meine, das kennst du ja auch als Podcaster, wir haben vor allem unsere wichtigste Metrik, die wir haben, ist ja die Streamzahl. Wie oft wird der Podcast gehört? Das ist ja die Nummer 1-Zahl. Dann gibt es noch, wann ist die Aussteigerzeit ungefähr, wie viel hören die sich Dinger bis zum Ende an? Und das war bei mir auch so. Am Anfang habe ich mir gedacht, boah, als wir 10.000 Streams erreicht hatten, boah, war es das jetzt schon? Geht das jetzt weiter? Dann habe ich gesagt, nein, ich muss 25.000 haben, damit die Leute das noch mehr respektieren. Als ich 25 hatte, war es dann, ja, eigentlich sind es die 50, aber 50 sind eigentlich auch nicht so ernst zu nehmen, weil gerade die 100.000 die Schallmauer sind. Dann hast du beide Dinger durchbrochen, dann denkst du dir, ja, 100.000, das ist jetzt gut, aber eigentlich ist ein großer Podcast auch 150.000, ne? Und das geht halt immer so weiter. Und das war halt auch wieder so ein Lernprozess, wo ich jetzt gesagt habe, auch für mich, ich achte nicht mehr so stark auf die Streamzahlen jetzt am Anfang oder generell oder push das, sondern wir machen jetzt halt weniger Folgen, aber kontinuierlich und halt gute Gespräche. Und das ist mehr wert halt als eine Sendung nach der anderen mit der heißen Nadel produziert, damit die Streamzahlen halt hochgehen. Und das ist halt keine schöne Geschichte. Also, und da muss man halt auch mal sagen, stopp. Und zufrieden sein mit dem, was man halt hat. Ich meine, wie viele Ideen für Podcasts gibt es denn da draußen, dass du 100.000 Streams halt knackst? Das ist ganz wenig. Ich wüsste jetzt kein weiteres Thema. Würde ich jetzt zum Beispiel, wie du einen Recruiting-Podcast machen, wäre das ja wieder ein ganz anderes Game, weil wir würden ja dann einen branchenspezifischen Podcast dann, würde ich ja dann erstellen, der ein Mikropublikum hat. Der muss dann aber auch extrem mit Wert geliefert werden, dass die Leute an der Stange halt bleiben. Und da ist dann halt wieder eine ganz andere Metrik halt drin. Und dann ist halt die Frage, was kommt danach? Deswegen, also man muss auch sein Schicksal auch akzeptieren und mit seinen Leisten zufrieden sein, die einem der liebe Gott halt auch hinlegt. Ne?
Total. Also ich glaube, es ist nie fertig. Ich glaube, es gab eine amerikanische Studie vor ein paar Jahren, die herausfinden wollte, wo die magische Zahl an Reichtum oder an Cash ist, das sogenannte Net Worth, das du haben musst, um glücklich zu sein. Und sie haben dann eine Studie gemacht und halt Leute befragt und es kam dann raus, dass durchschnittlich fast, also dass eigentlich fast jeder gesagt hat, dass wenn er das Doppelte verdient oder das Doppelte auf dem Konto hat. Beispiel, ein Millionär, der eine Million hat, sagt sehr wahrscheinlich, wenn ich zwei habe, dann bin ich glücklich.
Wird aber
der
nicht sein.
Wird nicht sein, weil der 100 Millionen hat, der sagt, wenn ich 200 Millionen habe, dann bin ich glücklich. Und das geht immer so weiter. Auch wenn du, der 100.000 hat, der sagt 200.000. Also es ist, bei mir selber ist es auch ähnlich. Ich denke mir auch manchmal, ja, das Doppelte wäre schon cool, ne? Aber du wirst genau am gleichen Ort wieder sein. Beim Podcasten ist es sehr ähnlich. Und ich habe da eher eine andere Konversionsrate, die für mich sehr wichtig ist als Kennzahl. Und das ist, wie viel Feedback kriege ich im richtigen Leben? Ne? Wenn ich mit Kumpels spreche, auf der Straße mal, wenn mich mal einer anspricht, bin jetzt überhaupt nicht groß in der Schweiz, es kommt sehr selten vor, aber das gibt mir sehr viel und das gibt mir sehr viel mehr, 1000 Follower zu haben, die wirklich jeden Podcast hören, anstatt 100.000 Follower zu haben, die eigentlich den Podcast so gar nicht hören. Ne?
Ja, absolut.
Darum, diese Wiedergabezeit ist eine gute Kennzahl, wo du denkst, ja, das war jetzt ein guter Podcast. Wichtiger für mich ist eigentlich, daraus zu lernen. Ne? Also, wenn ich einen Podcast gemacht habe und der war sehr erfolgreich, dann ist es für mich eigentlich wichtiger zu erkennen und die richtige Erkenntnis auch daraus zu ziehen. Das ist auch manchmal ziehen ja Menschen die falsche Erkenntnis daraus. Ne? Mhm. Die richtige Erkenntnis daraus zu ziehen und zu sagen, warum war diese Podcast-Folge eigentlich erfolgreich? Und darauf dann aufzubauen. Das, glaube ich, macht viel mehr Sinn. Also dieses stetige Weiterentwickeln, ohne ins Burnout zu fahren, ist, glaube ich, so der Sinn des Lebens. Und ich glaube, irgendein deutscher Rapper hat das mal gesagt, der Sinn des Lebens ist, dem Leben einen Sinn zu geben. Ich glaube, Kool Savas hat das gesagt. Fand ich geil.
Okay.
Und da habe ich immer versucht. Und ich glaube, bei mir ist es dieses, jetzt sind wir ganz tief drin, ne? Ist es dieses Weiterentwickeln. Und das macht total viel Spaß, dieses Unternehmerische, immer sich weiterzuentwickeln, aber nicht so extrinsisch motiviert, ne? So dieses, so ein bisschen sich selber zu challengen, aber dann auch mal zu sagen, hey, guter Bordeaux, jetzt hatte ich echt Spaß. Und das, da kommt, glaube ich, auch dieses diese Verbindungsmentalität ein bisschen auf. Na ja, so zwischendrin mal einen über den Durst trinken, das muss schon sein, diese Rekalibrierung.
Ja, ist wie damals mit den Joysticks, du musst wieder auf den 0-0-Punkt zurückkommen und dann kannst du nämlich auch richtig funktionieren.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität, all das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Aber was du jetzt auch gerade gesagt hast, da habe ich auch mal auch ein Buch drüber gelesen, und zwar Never Enough von Andrew Wilkinson. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den gehört
habe ich auch anderen. Gelesen.
Ja, mit der Aeropress.
Ist ein Buch, das kriegst du ja fast nicht in der Schweiz, weil wir haben kein Amazon. Dann habe ich das über Nalda bestellt. Das ist wir haben Amazon, aber es ist sehr, sehr limitiert. Sehr limitiert. Echt? Also ich habe noch nie ein Produkt gesehen, das ich kaufen konnte für die Schweiz.
Echt, das ist so hier Deutschland, der Turbo-Supermarkt, da findest du alles drin. Also, aber lass uns mal auf Andrew Wilkinson zurückkommen. Ja. Also das Buch, was ich da mitgenommen hat, das ist ja genau das, was du gesagt hast. Das ist so, der ist ja vom Barista zum Milliardär aus eigener Kraft geworden, aber ziemlich cool, muss ich sagen. Also es ist ja ein sehr entspannter Ansatz, den der da hat. Mittlerweile ist er zwischendurch mal kein Milliardär mehr gewesen. Dann ist er, glaube ich, in so ein 900er-Millionen-Vermögen runter und dann wieder hoch. Und das ist halt so dieses, wenn er da Kontakt mit anderen Milliardären hat, dass das halt wirklich ist so, wie viel hast du? Ja, 3. Oh, rede ich nicht mit dir, ich habe 10. Ne? Und dann hat er 10, der Typen, denkt sich, aber ich brauche eigentlich 20 Milliarden. Und das geht immer so weiter. Und das ist halt auch zum Beispiel mit diesen riesen, dicken Booten von den Superreichen, diese 200, 300 Meter Dinger von den reichsten Leuten der Welt. Das ist ja nicht, weil die das zum Überleben brauchen. Das ist Ego, das ist Wettbewerb, zu Schau stellen, ich bin's. Und das ist irgendwo, finde ich das traurig. Also ich bin da lieber, lebe ich im Pappkarton und bin glücklich mit meinem Leben, als weinend im Taxi die ganze Zeit zu sitzen. Ne? Also
definitiv. Also Andrew Wilkinson mit seinem, er ist ja so ein bisschen der Warren Buffett des Internets. Mit seiner Firma Tiny heißt die, glaube ich, tiny.com. Mhm. Finde ich sehr spannend. Der ist auch sehr divers aufgestellt. Der hat von einer Agentur bis zu diesem Kaffee-Tool da.
Die AeroPress.
Ich habe auch eine AeroPress, genau, AeroPress. Ist die gut?
Die ist richtig gut. Also es ist wirklich, ich hab das dann wirklich kritisch, habe ich mir das Ding gekauft, um zu gucken, verarschen die ein. Es ist nicht so. Also wenn du da richtig fein gemahlenen Kaffee hast und du hast die Filter dazu und du machst das fertig, das ist mit einer der besten Kaffee, die ich in meinem Leben getrunken habe, weil die Bitterstoffe halt durch die Filter halt auch rausgezogen werden. Es ist halt nur so, durch die Druckenergie, die du ausübst, geht halt auch ein bisschen Temperatur natürlich verloren. Der Kaffee ist dann nicht so heiß, also du kannst den sofort trinken, aber der Geschmack ist schon definitiv gut. Ich meine, er hat das ja nicht selber erfunden, er hat das ja von dem Typen abgekauft, der diese Frisbees entwickelt hat, wo das Loch in der Mitte drin ist. Aber es ist wirklich, ist gut. Also,
und der hat ihm doch irgendwie, der hat ihm gesagt, ich sag dir jetzt einen Preis, weil ich will eigentlich gar nicht verkaufen, der ist so absurd. Und dann hat er ihm, glaube ich, irgendwie, was war der Preis? 50 Millionen oder?
Ja, so um den Dreh war das, ne?
Ja. Und das war noch so klein und dann hat er es gekauft. Also, das Buch ist wirklich zu empfehlen, das ist echt cool.
Ich weiß auch gar nicht, warum das nicht so durch die Decke gegangen ist. Ich hab den über Ali Abdal kennengelernt, weil ich fand einfach auch die Art von ihm im Interview einfach super sympathisch, wie der drauf ist. Ich folge dem auch bei Instagram und der hat auch so einen total kleinen Account. Also das ist so...
Stimmt.
Also das ist jetzt nicht so der 3,2 Millionen Follower Mega-Influencer, sondern halt wirklich, irgendwie ist der extrem cool, der Typ. Also
ja, und ich kenne ihn von My First Million, von diesem Podcast mit Sam Parr und Sean Puri. Finde ich ziemlich cool, der Podcast. Da höre ich, glaube ich, jede Episode. Und sie sagen halt selber auch, sie sind in einer sehr kleinen Nische sehr berühmt. Aber solange sie aus dieser Nische rausgehen, kennt ihn keine Sau.
Ist ja wie bei mir.
Das ist ein Platz, wo du sein willst. Du willst von deinen Nerds, die ähnlich denken wie du, bekannt sein. Ne? Du willst eigentlich bekannt sein für das, was du tust. Und nicht einfach von jedem bekannt sein. Und ich glaube, das fand ich ganz cool. Und da bleibt er auch in dieser Nische drin. Und darum bleibt er auch so modest. Also ich glaube, der hat ein einfacheres Leben als Elon Musk und ein besseres Leben. Weil das ist schon ganz anstrengend. Wenn du Milliardär bist, ist das ganz, ganz einsam da oben, glaube ich. Also nicht, dass die mir jetzt leid tun, überhaupt nicht. Aber das ist, glaube ich, schon... Und er selber sagt ja auch im Buch, die meisten Milliardäre, die haben so ein Chip on the shoulder, sagt er selber auch. Und meistens ist das der Vater. Das ist meistens von der Erziehung, dass die ein Problem hatten in der Erziehung und dass die eigentlich dieser Minderwertigkeitskomplex haben. Und der geht dann auch nie vorbei. Der ist auch nie therapiert. Du willst immer mehr. Du willst es deinem Vater oder wem auch immer beweisen. Ne? Und ich glaube, das war auch früher bei mir so. Ich wollte immer meinem Vater beweisen, dass ich erfolgreich werde. Im Fußball, er war ein ziemlich guter Fußballer in der Schweizer Nazi, in den Junioren. Und ich war immer ein schlechter Fußballer. Ja, ich konnte nie Fußball spielen. Ich war immer auf der Ersatzbank. Und das war mir immer so peinlich, weil mein Vater am Spielrand war, ja. Der halt berühmt war im Kanton Wallis für
eher, gleich, das ist gleich der Papa. Sohn. In 5 Minuten werde ich eingestellt. Ah, das Spiel ist schon vorbei. Nächstes Mal. Schon
vorbei. Ja, und als Sohn eines, ne, in dem, sag ich mal, in dem Sport halt berühmteren Menschen, hast du halt auch Druck. Und irgendwann habe ich für mich selber entschieden, auch allgemein für dieses Erfolgreichsein, ich muss dem gar nichts beweisen. Der mag mich, wie ich bin. Ne? Und ich glaube, das möchte ich auch meinem Sohn mitgeben. Irgendwann werde ich dem sagen, hey, mach die Dinge in deinem Leben für dich selbst und nicht für mich. Mhm. Weil so viele Väter sagen das ihren Söhnen oder Töchtern nicht. Mhm. Und dann gibt's halt Menschen, die extrem unglücklich sind. Und das hat absolut auch mit dem Thema Resilienz zu tun.
Ich habe ja auch einen 6-jährigen Sohn und der findet halt auch so meine Hobbys halt dementsprechend ziemlich cool. So, es ist so das Alter, wo man halt als Vater vergöttert wird, wo es dann losgeht bis zur Pubertät, wo dann die Fragmentierung des Mythos Vaters dann stattfindet. Ich sage ihm auch jetzt schon, dass ich mich freue, wenn er sich einer Verbindung später anschließt, aber ich erwarte es nicht von ihm. Also er soll es sich selber entscheiden und er soll es auch nicht machen, um mich zu beeindrucken und zu sagen, so mein Papa, der ist da jetzt auch super aktiv, ich will das auch machen, sondern dass er es nur machen soll, wenn er halt Bock da drauf halt hat. Und ich glaube, was viele Väter auch machen müssen, ist ihre Söhne öfters mal in den Arm nehmen und sagen, dass sie sie lieben und dass sie stolz auf sie sind, was sie machen. Weil das kann nämlich, glaube ich, gerade diese Minderwertigkeitskomplex-Entwicklung auch eindämmen. Also man sollte es natürlich so machen, dass man den Kindern immer natürlich auch ein Gerüst vorgibt, also dass man versucht, dass sie möglichst bestens durchkommen und jetzt nicht in, sagen wir mal, in den Gedanken unserer Urzeit vorfahren, an der Natur direkt verrecken, sobald die den ersten Fuß vor die Höhle setzen alleine. Aber dass da nicht die Erwartungshaltung drin ist, dass jetzt unbedingt das größte Mammut vorne aus der Herde erlegen werden muss, was am gefährlichsten ist, sondern das Grundprinzip erfüllt ist, dass über die Runden kommt. Dann ist es auch das kleine Mammut, was man dann fängt, wo man dann vielleicht sich nicht die Stoßzähne in den Unterleib dann rammen lässt. Ne? Also, und das ist halt, glaube ich, wichtig.
Und das ist auch echt eine Mammutaufgabe. Also ich glaube, Erziehung ist...
Das ist ein guter Überbruch.
Ja. Ich glaube, Erziehung ist das Schwierigste, was ich... Also meiner ist erst 2-jährig. Ne? Da hat ja die Erziehung erst begonnen als Vater. Vorher kannst du nicht viel machen. So ab 1 fängt es so ein bisschen an, jetzt fängt er an zu reden. Ich kann mir vorstellen, wenn dein Sohn 5 ist, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Jungen, das war, glaube ich, ein deutscher Autor. Das ist ziemlich oldschool, also ist nicht für alle. Aber ich interessiere mich halt auch für diese Montessori und ne diese ganzen Erziehungsweisheiten, die man halt so mitbekommt. Und ein Buch, das heißt Jungen, das findet man, ich weiß nicht, wie der Autor heißt. Und das ist ziemlich konservativ. Und meine Frau hat mir trotzdem gesagt, weil ich das geschenkt bekommen habe von meinem besten Freund, dass ich das lesen soll, weil sie hat es gelesen und als gut empfunden. Und ich habe es dann gelesen und dort steht drin, tatsächlich, die Erziehung bis 6 Jahre bei einem Jungen ist hauptsächlich von der Mutter und ab 6 Jahre fängt es erst an für den Vater. Weil vorher ist er noch sehr mutteranhänglich. So. Mhm. Und dann wird der Vater zu seinem Vorbild, ab 6 Jahren. So, und jetzt habe ich halt noch 4 Jahre Zeit, meiner Frau immer zu sagen, ja, das ist dein Job, ne? Ich mache dann, wenn er 6 Jahre ist, so. Ne? Ja. Sehr einfach für mich momentan. Aber ich glaube, dann geht's los, ne? Weiß nicht, wie es bei dir ist jetzt, aber dann geht's los.
Also, das ging bei ihm so ab 4, 5 ungefähr los, dass da die Orientierung sehr stark dann auch zu mir gekommen ist. Also, wir hatten von Anfang an immer ein sehr enges Verhältnis, weil ich halt auch wegen Homeoffice immer präsent halt auch war und halt nicht irgendwie dieser Mann war, der da um 17 Uhr nach Hause gekommen ist, sondern ich war der Mann, der da immer in diesem Zimmer vorm Computer gesessen hat, ne? Und, ja, geht mit 6 jetzt gerade los. Wir haben auch diese Woche einen sehr, sehr schönen großen Fortschritt gemacht. Und zwar, ich war ja mal, habe ich ja schon in vielen Sendungen gesagt, war ich ja mal Lehrer in einem Internat nach dem Studium. Und das war so eine der frühen Digitalschulen. Alle hatten ein iPad und wir haben dann zum Beispiel halt auch im Geschichtsunterricht, haben wir bei Minecraft im Creator-Modus römische Lager nachgebaut, die Bastille wurde einmal nachgebaut. Da hatte ich eine Architekturklasse-Gruppe gegründet. Eigentlich wollte ich mit den Jungs einfach nur bauen, aber wir haben es dem Schulleiter verkauft, als würden wir da halt uns mit Architektur beschäftigen. Haben wir auch. Da haben wir den Kölner Dom zum Beispiel 1:1 nachgebaut. Da haben wir 8 Monate dran gesessen. Das waren wahrscheinlich so um die 40.000 Steine, die wir da drauf gesetzt hatten. Und mein Traum war eigentlich immer so, weil mir dieses kreative Bauen sehr viel Spaß macht, dass ich eigentlich mit meinem Sohn im Kooperationsmodus die Bauwerke weiterbauen wollte. Und diese Woche war es soweit. Er hat mein iPad gekriegt, er konnte das Spiel bedienen, er hat angefangen, Sachen zu bauen. Ich war auch mit drin. Und ja, das war dann so, wir haben zusammengebaut, der hat seine Sachen gemacht, dann haben wir uns gegenseitig mit Pfeil und Bogen beschossen und dann haben wir wieder weiter zusammengebaut. Und das war wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis, weil jetzt bin ich so in dem Alter angekommen oder eher in dem Alter angekommen, wo er auch der Kompagnon irgendwo wird. Also der Junge, mit dem du auf die Jagd gehst halt, ne? Und nicht mehr nur das Kleinkind, was von der Mutter behütet wird. Und das war echt cool. Der fragt jetzt jeden Tag so, Papa, spiel mir jetzt Minecraft. Und ja. Und das ist halt auch so ein schönes Erlebnis, finde ich, gerade so, was man als Vater-Sohn-Tandem machen kann, dieses gemeinsame Hobby. Und was ich an Minecraft halt, sagen wir mal, pädagogisch gut finde, ist, dass du mit dem Großprojekte anfängst umzusetzen. Fährst am Ende, machst du kleine Häuser, du zeigst ihm, bringst ihn aber auch bei, wenn du, weiß ich nicht, ein 40-stöckiges Hochhaus mit 4 Türmen baust, was wir gerade machen, dass das Stein für Stein ist, dass das nicht heute und nicht morgen fertig ist, sondern dass das eine kontinuierliche Arbeit ist, an der du dran bist, was du später fürs Studium brauchst, wenn eine Bachelor-, Masterarbeit, den Doktor vielleicht zu machen. Also ich habe im E-Mail aber auch so, ey, wenn du Handwerk machen möchtest, mach das. Ne? Du musst hier, nur weil Mama und Papa hier durchstudiert haben, musst du nicht auch Student werden. Ne? Aber halt dieses kontinuierliche Durcharbeiten, das versuche ich dem halt früh halt beizubringen, dass gut Ding Weile haben will und dass man halt Geduld entwickelt, bis etwas fertig ist.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Und wie siehst du deine Rolle als Vater? Ist das als Tor zur Neugier? Ist das der Kumpel? Ist das vielleicht auch etwas, das verschiedene Phasen hat? Du bist nicht immer dieselbe Rolle.
Unterschiedlich. Kommt ja. auf die, also nicht nur auf die Phase, sondern kommt auch, glaube ich, auf die Situation halt stark an. Es ist zwischen Buddy, Kumpel, Vertrauensperson, aber natürlich halt auch irgendwo der Erzieher. Also wenn er sich dann anfängt, total daneben zu benehmen, dann werde ich halt auch dementsprechend laut und sage ihm, dass er es sein lassen soll. Und dann halt auch einzufangen, weil klar, das sind kleine Jungs, die schaukeln sich hoch. Das ist wie mit den Korpus an den Tassen später im Keller. Das kann ja auch eskalieren. Da muss man halt, glaube ich, immer so eine Mitte finden. Nicht allzu streng, aber auch nicht allzu lasch. Und eben halt Freiheiten lassen. Das ist so was wichtig ist. Und halt auch gucken, was sind seine Interessen. Dass man nicht nur ihm seine Sachen aufdrängt, sondern zu gucken, worauf hat der den Bock und sich dann halt auch mal dann einzulassen, dass man Sachen mit ihm macht, wo man selber keinen Bock drauf hat. Ne? Das ist ja nicht nur, weil du der Elternteil bist, dass du da verpflichtet bist, alles gut und toll zu finden und sagen, oh mein Gott, ist der hochbegabt und, ne? Sondern halt, dass man auch mal Nein sagt und halt auch mal sagt so, oder auch Ja sagt halt.
Sehe ich tatsächlich sehr ähnlich. Ja, man hat ja verschiedene Hüte an.
Ja.
Ist ja ähnlich wie damals bei den Fuchsen, ne? Die musst du auch immer ein bisschen anders dran nehmen.
Ja. Ja,
nachdem, was für eine Situation.
Ich meine, das ist ja auch wirklich fuchsabhängig. Wenn das ja, sagen wir mal, jemand ist mit Führungspotenzial und du weißt, der wird den Bund mal später als Sprecher ziemlich gut leiten, dann gehst du anders mit dem um. Dann bist du mehr der Mentor. Und wenn das dann halt eher so eine schwache Persönlichkeit ist, dann kann das natürlich auch in eine andere Richtung ausschlagen. Also klar, da muss man natürlich auch Maß halten, aber weißt, was ich meine. Also natürlich, dass man sich irgendwie in die Augen schauen kann. Aber das ist halt, ja, das lernt man ja in der Verbindung. Man lernt, Menschen einzuschätzen. Ist ja dann wieder für unseren Job dann wichtig. Deswegen authentisch sein, glaube ich. Ne? Authentisch und wahrhaftigen sein. Das ist halt Verbindung.
Definitiv. Ich wollte noch das Thema Keilen ansprechen. Das fand ich ganz interessant, dass du das angerissen hast. Was ist denn so deine Meinung, wie Studentenverbindungen heute keilen sollten? Sollten die keilen mit traditionellen Maßnahmen? Gibt es da neue Maßnahmen? Sollte man die vermischen?
Mhm. Es ist so, ich gebe hier mal die Social Media Kai-Workshops, die geben wir ja bei uns. Und wir sagen halt jetzt nicht, dass Social Media die Lösung für alles ist. Das ist jetzt die große Sau, die durchs Dorf getrieben wird, sondern es ist ein weiterer Kanal, Mitglieder zu ziehen. Das ganze Kai-Game ist praktisch ein Multi-Channel-Kai, praktisch, was wir machen. Das ist weiterhin das Zimmer, wenn du ein Haus hast, das ist das persönliche Netzwerk, es ist extern, also es sind Veranstaltungen, externe Wahrnehmung, die da mit drin ist. Aber mit dem Social Media Kain können wir es schaffen, eine unfassbar große Awareness in unserer Zielgruppe halt aufzubauen. Was schwierig ist für Verbindungen dann zu lernen, ist, wen wollen wir denn da eigentlich haben? Wir wollen den 18- bis 22-jährigen jungen männlichen Studenten oder sagen wir mal, wenn es eine Damenverbindung ist, die weibliche Studentin, bei gemischten Bündnissen ist dann der 18- bis 22-jährige Person. Die wollen wir haben. Wie tickt diese Person? Die Leute beschäftigen sich nicht mit der Psychologie dahinter. Die schauen sich nicht an, was spricht so ein 18- bis 22-Jährigen an. Das Problem ist, unser Gehirn ist in der Evolution in verschiedenen Phasen entwickelt worden. Es ist keine lineare Progression, die wir dort haben, wo du sagst, wie bei der Computer-Software-Installation von 0% bis 100, sondern wir haben das Reptilienhirn, das ist das älteste Hirn, wir haben das limbische System und wir haben den Neokortex, das ist unsere Hauptregion. Und gerade so 18- bis 22-Jährige stehen halt hardcore auf Reptilienhirn-Content und halt auf limbisches System. Das sind so Sachen wie, was man früher so als die niedrigeren Instinkte bezeichnet hätte, also Sex, Status, Territorialdenken, ne? Also eine Werbung mit Reptilien-Content ist der aufgepumpte Typ im Polohemd mit seinem Ferrari Testarossa im Sonnenuntergang in Monaco mit der bildhübschen Model-Freundin auf dem Beifahrersitz. Da geht unser Reptilienhirn an. Dann gibt es das limbische System, das ist Emotionen, Familie, Liebe, aber auch soziale Akzeptanz. Und das ist das gerade, wo die Jungs ansprechen. Die meisten Verbindungen gehen dann hin und sagen so, boah, wir machen jetzt hier unsere Geschichte des Bundes, wir machen hier noch einen Infopost darüber vom Fuchs bis alten Herrn. Das spricht die Null an. Du brauchst actiongeladene Videos, wo die 18- bis 22-Jährigen sich denken, geil, da will ich hin. Die haben Spaß, die haben Party, da ist auch der akademische Anspruch drin. Dann sind die alle auch noch im Anzug oder im Sakko unterwegs oder sagen wir mal im Silent Wealth-Look meinetwegen halt, je nachdem, wie das Niveau des Bundes ist. Und damit musst du die Leute ziehen, authentisch mit Emotionen. Und das ist halt ein super Zusatzgewinn, weil die Reichweite so unfassbar hoch ist. Du hast beim Social Media Kain die Möglichkeit, wenn du den, also wir reden ja mal vom Algorithmus, das sind ja heute KIs, die KIs so triggerst, dass du genau diese Proliferation an deiner Zielgruppe hast. Gemischt aber auch mit Bezahlwerbung, damit du halt bewusst die Corpo-Bubble durchbrichst. Weil das wird dir erstmal an deine Follower ausgespielt, ne? Erreichst du kein Erstsemester. Und das bringt halt dazu, dass du vor allem nach diesem AIDA-Modell, Awareness, Interest, Desire, Action, diese Person über diese Social-Media-Keilen in den Funnel reinbringst, in deinen Bund. Und wir haben jetzt dieses Semester 5 Keilgäste dadurch halt auch alleine generiert über unseren Content. Und bis dato haben wir ja kein Haus. Das wird sich dann ändern, weil wir dann auch Zimmerkeile betreiben werden in Zukunft. Und das hat uns das Überleben halt gesichert. Und es gibt viele Bünde in Deutschland, die haben gerade richtig Probleme nach Corona. Vor allem die sich an alle Bestimmungen gehalten haben. Denen ist halt Traditionswegbruch, Wissensverlust drin. Die Aktivitates haben nicht mehr das Game wie die Aktivitates aus dem gleichen Bund vor Corona. Und die brauchen Leute. Und das ist das, was wir halt mit diesem Social Media Kain halt machen. Wir ziehen die 18- bis 22-Jährigen durch Content auf den Bund durch aufmerksam. Und dann bespielen wir die. Gucken, dass wir 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Touchpoints aufbauen, dass daraus in dieser Interest-Phase die Desire-Phase entsteht, dass die sagen so, geil, Bock. Aber das ist ja eine Verbindung, dann werde ich ausgegrenzt, das ist bestimmt eine rechte Sekte. Also baust du Content, der diese Barrieren runterzieht. Nicht das große Saufen, das stellst du nicht da, es sind die anderen Sachen, die du da stellst, es ist diese Gemeinschaft, diese Freude, dieses Gefühl, vor allem, wenn du dich alleine fühlst. Und das lässt dann diese Angst vor diesen Hürden senken. Und dann bringst du die Person dazu, dass sie in diese Action-Phase kommt und aktiv sich meldet und dann kommt das Keilen ADH oder im Bund. Und das funktioniert. Und das ist natürlich Arbeit, aber man kann damit wirklich coole Sachen halt anstellen. Und wir haben es geschafft, zum Beispiel als Verbindung, das muss man sich halt auch immer die Relationen vorstellen, dass wir da andere Reichweiten haben. Wir haben es geschafft, zum Beispiel in unserem Bund auf 208.000 Views in 30 Tagen zu kommen als Verbindung. mit 20% organisch. Nee, also es waren so 20% davon von diesen, also 160.000 waren organisch und 40.000 haben wir alleine nur durch die Käufe für Werbung halt generiert. Und das hat halt dazu geführt, dass die Leute anfingen, also uns mehr zu folgen. Wir haben auch die 1.000 Follower-Marke geknackt. Das ist ja für eine Verbindung auch eine Schallmauer. Und dann gehen wir in Kontakt mit denen und machen eine Community-Pflege. Wir reagieren auf die Kommentare, außer die sind zu beleidigend, weil du hast natürlich auch irgendwelche Linke, die dann drunter schreiben, dass das alles Nazis sind und so weiter. Die löschen wir dann meistens in der Regel. Aber wenn wir merken, so, ey, mit denen können wir dann auch mal gucken, mal anfangen zu quatschen, entstehen Gespräche und du kannst dein Bild in der Öffentlichkeit halt aufbauen. Und das führt halt dazu, dass der Bund halt überlebt und stärker wird und halt eine Ausstrahlung hat. Weil, das haben wir auch wieder mit diesem limbischen System, es ist die soziale Akzeptanz. So ein 18- bis 22-Jähriger, der geht dahin und guckt sich an, wie viele Follower haben die, wie viele Male werden die Videos angeguckt, und wenn du da so Brecher hast, wie wir das haben, wo du teilweise, also es gibt Verbindungen, die haben da wesentlich mehr, aber sagen wir mal, so ein Video mit 75.000 Views halt hingekriegt hast, da geht ja in dem Kopf dieses 18- bis 22-jährigen Interessenten, weil er ist ja noch kein Kalgas genau genommen, durch den Kopf, Moment mal, die Verbindungen, das sind doch eigentlich immer, die sind doch immer so blöd. Warum haben die 1.000 Follower und warum gucken sich 70.000 Leute das Video an? Vielleicht verpasse ich da etwas, vielleicht habe ich da eine falsche Ansicht. Und dann werden sie aufmerksam auf den Bund. Und das ist die Strategie, also jetzt sagen wir mal in der Nussschale, ganz schnell komprimiert, wie wir da vorgehen und halt auch in diesen Workshops das dann halt auch ausarbeiten. Dann machen wir noch eine Zielgruppenanalyse, wir machen Alleinstellungsmerkmal des Bundes, dass man halt auch mal lernt als Bund, was macht denn uns aus? Sagen wir mal, wir reden jetzt hier von einer Verbindungsstadt, wo du bist eine Landsmannschaft und du hast aber 6 andere Landsmannschaften bei dir in der Stadt. Ja, warum soll der denn zu dir gehen? Warum soll der denn nicht die Straße runtergehen zum Chor, wo die geilen Partys sind und die hübschen Mädels rumlaufen? Warum soll der zu dir kommen? Hm. Und diese Botschaft musst du anfangen zu entwickeln und dahin zu kommen.
Das ist schon der Ansatz, das ist ja eigentlich Social Recruiting. Mhm. Na, natürlich im Geschäft, das was wir machen, gehen wir hart mit Werbung rein. Also wir haben dann Werbebudgets von irgendwie 2.000 bis 3.000 Franken pro Monat. Mhm. Nur Werbebudget, also dass wir dann auf Meta oder LinkedIn ausgeben. Mhm. Und dann machen wir auch mit den Kunden, machen wir geile Videos.
Hab ich gesehen.
Zeigen, ja.
Mit dem weißen Lieferwagen. Wie viel verdienen Sie denn, wenn Sie sich so ein Auto leiten?
Ja. Der Mercedes für 100.000, ne?
Ja.
Haben wir übrigens sehr viele Bewerbungen.
Geil.
Ist dann natürlich auch die Challenge, dass du eben diese extrinsisch Motivierten ein bisschen rausfilterst, ne? Das ist klar. Das
hast viele Trends auch übernehmen, ne?
Ja.
Das, genau. Das Geilste
finde ich. Kannst du übernehmen, ja.
Das hatte ich von einem deutschen Handwerksbetrieb mal gesehen. Das war dann so eine Handwerksmeisterin, die sich dann, die macht dann was, also die macht so ein bisschen Pop in the Pool-Geschichten, ist auch im Hintergrund, dann dreht die sich um und sagt dann, ey, bist du auch zu hässlich für OnlyFans? Dann mach eine Ausbildung bei uns. Also, ne? das ist halt geil. Coole Botschaftsformulierung, die da drin ist.
Das ist cool und das sagt so viel mehr aus, als die Leute denken. Ne? Das zeigt halt schon, hey, du bist ein lockerer Arbeitgeber, der Schauspieler...
Kannst auch mal krank machen, wenn du Bock hast.
Ja, und in der Schweiz nicht. Die Schauspielerin, die ist auch so vertraut gegenüber dem Arbeitgeber, dass sie überhaupt vor die Kamera geht. Ne? Das ist schon eigentlich ein richtiges Vertrauensbekenntnis, wo sich die potenzielle Bewerberin halt denkt, ja, da muss schon was hinter der Firma sein. Und das ist dann auch bei der Studentenverbindung so, ne? wo du halt die Leute vor der Kamera schon kennst und dann kommst du rein und dann siehst du die Person, die vor der Kamera war. Die ist dir nicht fremd. Und das ist schon ein Medium, das sich in den letzten 10 Jahren so aufgebaut hat. Das ist schon stark. Das ist schon sehr stark. Also wie das Videoformat ist schon sehr stark. Und ich glaube, das wird auch mit KI nicht weggehen. Klar, man kann es dann natürlich skalieren, aber ich glaube, dieses authentisch Sein vor der Kamera wird noch viel wichtiger, weil die Leute werden in Zukunft auch wissen, ob das dann mit einem Stempel ist. Momentan erkennt man ja ein KI-Video noch an gewissen Feinheiten. Ne? Ein geschultes Auge.
Wenn du die Rasantheit schaust, in 2 Jahren wird das so schwierig sein, das zu unterscheiden, ob das echt ist oder nicht.
Also. Definitiv. Dann wird es wahrscheinlich einen Stempel geben, ne? KI generiert.
Hast du jetzt schon?
Hast du jetzt schon, ja.
Musst du ja bei Instagram angeben, wenn das realistisch generierter Content ist, dann musst du es angeben. Aber wenn du irgendwie so mit KI irgendwie einen Comic malen lässt, dann musst du es halt nicht machen. Ne? Das ist ja logisch, dass es kein echter Mensch ist. Ja, aber das stimme ich dir voll und zu. Aber ich muss auch sagen, dieses AI ist auch schwierig. Also ich mag zum Beispiel die Bilder nicht so, die generierten. Also bei mir ist es halt auch so, wenn ich Dienstleistungen sehe und ich sehe, dass diese Bilder KI generiert sind, reagiere ich da schon negativer drauf, obwohl es eigentlich vorher Stockfotos waren. Weißt du, es ist genau die gleiche Kacke, es hat auch nichts damit zu tun. Aber es ist halt so unecht.
Ja, das ist halt, weißt du, ich weiß nicht, an welcher Epoche man so computergenerierte Briefe schreiben konnte, keine Ahnung, seitdem es Computer gibt, ne? Das ist für mich das beste Beispiel. Wenn ich so Werbung erhalte, irgendwie Werbung von irgendwas und dann steht dann lieber Kunde und das ist dann in Schriftform, das hat kein Mensch geschrieben, dann legst du das halt beiseite. Kriege ich einen Brief, wo ein Mensch in Schriftform was geschrieben hat, dann werde ich diesen Brief sehr wahrscheinlich nicht mal in den Abfall werfen. Den behalte ich, weil es kostbar ist. Ne? Und das ist auch in digitaler Form ähnlich. Wenn ein Mensch ein Video wirklich gemacht hat und Arbeit reingesteckt hast, das merkst du und das guckst du dir halt schon eher an. Aber ein KI-generiertes Video, noch wahrscheinlich, vielleicht wird es auch so bleiben, da denkst du dir, ja komm, also da ist er nicht mal vom Mensch. Oder anders gesagt, ein Bild von Miro ist nicht das gleiche, ein Originalbild von Miro ist nicht das gleiche wie eine Lithografie. Eine Lithografie ist nicht mal das gleiche wie ein Druck, der 100.000 Mal gemacht wurde. Ne, eine nummerierte Lithografie ist schon besser als ein anderer Druck. Und ich glaube, das werden Menschen auch immer schätzen. Dieses Handgefertigte wird der Mensch immer schätzen. Das wird auch im Video sein.
Ja. Das machen wir auch. Also mit Partnern, wo halt auch wirklich ein vertrauensvolles, enges Verhältnis besteht, den schreiben wir dann hinterher auch mit der Schreibmaschine. Ich habe hier eine von 1952 noch funktionierende Schreibmaschine von meiner Schwiegermutter mit wirklich sehr schönem Briefpapier. Wir haben uns da nicht lumpen lassen. Das ist hier unser Briefpapier, was wir da haben. Das ist auch richtig geschöpft von Hand und hat auch so diese Rillen, wie man das Papier vom Notar kennt. Und das schreiben wir dann mit Schreibmaschine einen Dankesbrief und unterschreiben das dann mit Füller. Und ich habe dann auch noch so zwei Stempel. Das habe ich mir von Peter McKinnon abgeguckt. Und dann geht dieser Brief raus an denjenigen. Und das ist auch, finde ich, auch ein schönes Zeichen von Wertschätzung, weil ein schreibmaschinengeschriebener Brief, wie viele davon wirst du in deinem Leben bekommen? Und wo dir dann auch noch Dankbarkeit gegenüber gesprochen. Ich rede jetzt hier nicht, dass das reine Kalkulation ist. Mir macht das auch einfach Freude, diese Wertschätzung auch auszudrücken. Und das ist halt auch schön. Und dann hast du auch diejenige Person auch, glaube ich, eine ganz andere Beziehung mit uns, weil wir uns die Zeit dafür nehmen. Weil so ein Schreibmaschinenbrief, das ist ätzend. Das ist, du schreibst den vorher mit Hand vor und dann musst du gucken, dass du keinmal dich vertippst, weil wir sind das durch unsere Tastaturen gewohnt, sofort Backspace drücken und dann ist das korrigiert. Und da kannst du, wenn du zu viele Fehler machst, kannst du das Papier rausnehmen, zerknütteln und dann neues rein und fängst du von vorne an. Und das ist halt wirklich ein schöner Effekt, weil du halt auch den Leuten damit zeigst, so ey, das war jetzt hier nur nicht irgendwie mal eben Geld machen, sondern so, ich hoffe, dass ich euch Wert geliefert habe und hier ist noch ein kleines Dankeschön. Ne?
Das ist auch etwas, das haben wir jetzt uns angewöhnt seit 3 Jahren, ich und meine Frau. Wir schreiben an all unsere Freunde und auch an meine Geschäftskunden einen handgeschriebenen Brief und wir lassen immer einen Monat vor Weihnachten machen wir Fotos von uns. Das hat dann zwei Effekte. Der eine ist, alle Fotos werden wir in Zukunft mit dem kleinen Aurel, werden wir sehen, jedes Jahr ist er gewachsen, ne? Das ist auch für uns. Dann haben wir so eine kleine Kollektion. Aber wir verschicken das auch an alle Geschäftskunden und Freunde. Und diese Briefe zu schreiben, das macht echt Spaß, schon nur zusammen diese zu schreiben, diese dann abzuschicken. Und die Resonanz ist unglaublich wahnsinnig. Obwohl ich auch sagen muss, ein guter Kumpel von damals hat mir gesagt, du, das ist schon ziemlich boomermäßig, was du da machst. Ne? Ist schon. Aber ich finde es total schön. Und die Resonanz ist durchgehend positiv, weil das erwartet niemand. Diese handgeschriebene Briefe mit einem Foto, das du jedes Jahr machst, das erwartet niemand. Und das ist schon ein Geschenk, für den Absender und den Empfänger. Ich finde, einen Brief zu schreiben, das hat irgendwas.
Ja. Sehr persönlich. Und das kannst du nicht mit einer ChatGPT-generierten E-Mail kompensieren.
Nein, und ich überlege mir auch schon, wie kann ich den Leuten, meinen Geschäftskunden bei der E-Mail auch zeigen, dass ich das nicht KI generiert habe. Indem ich eben teilweise sehr persönliche Sätze reinschreibe. Zum Beispiel, hey, was du mir letztes Mal im Restaurant gesagt hast, war echt cool, vielen Dank. Das kann die KI nicht, weil sie nicht da war. Noch nicht. Ne? Und diese Persönlichkeit, ja, genau. Und diese Persönlichkeit versuche ich auch in jedem Medium irgendwie mitzugeben. Ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, das kann sich jeder angewöhnen. Das, was du am Anfang auch gesagt hast, die E-Mail nicht mehr mit KI schreiben zu lassen. Ich glaube, das ist ein guter Anfang, weil dann verlierst du auch nicht diese Schreibtechnik. Das ist schon auch ganz wichtig, dass wir die beibehalten.
Ja, absolut. Das Witzige ist, das Unterschreiben mit dem Füller, das war auch wieder so ein Punkt. Ich sage jetzt nicht, welche Marke es war, wo es nicht funktioniert hat, aber ich habe von einem sehr bekannten deutschen Schrifthersteller einen Füller.
Fängt mit M an.
Das weiß ich nicht. Und da ist es so, der trocknet total schnell immer aus und kannst du kaum mitarbeiten. Und dann hast du für 20 Euro diesen Lamy-Füller, der wie eine Eins schreibt. Das ist dann wie die zuverlässige Bäuerin, die ziemlich stämmig ist, die aber auch den Baumstamm aus dem Matsch räumen kann, eins alleine. Und ja, da sieht man halt auch wieder, das ist die nicht so großen Sachen, die im Leben sind, die immer funktionieren, sondern das sind die kleinen Dinge, die das bringen.
Dann muss ich echt mal Lamy ausprobieren. Ich bin ja auch ein riesen M-Fan, aber finde auch, es ist overpriced für das, was es dir gibt.
Die Kugelschreiber sind aber gut.
Die Kugelschreiber, ja, die sind nicht schlecht. Bin dann aber auch auf die, ja, die sind nicht ganz günstig, aber es sind schon noch günstige, die Caran d'Ache, die kennst du vielleicht aus
dem Schweizer klar.
Kugelschreiber. Die kannst du kaputt machen, das schaffst du nicht.
Ja, ich habe diese Sonderedition von Yves Klein in diesem Yves Klein Bleu und das ist sehr schön. Ja, ich hatte die Caran d'Ache, die habe ich mir auch mal geholt, also davon habe ich auch zwei oder drei. Wo ich jetzt ein riesen Fan von bin, von den Kugelschreibern, das ist Inventory, das ist ein amerikanischer Hersteller, die machen das von Hand. Also es ist der Jeff, mit dem habe ich auch schon ein paar Mal E-Mails ausgetauscht. Die machen die von Hand. Also hier den hier zum Beispiel, den ich habe, das ist jetzt so ein Sondermodell von Matt Mods Musing. Da ist Matthew Encina, dieser Creative Director, der auch diese mechanischen Tastaturen und so weiter macht. Riesengroße Followerschaft. Ich habe mir die Edition von denen geholt. Und die sind so hochwertig, dass die sind halt von Hand einzeln gemacht. Und das ist halt so, du merkst das Handwerk, wenn du die auf und zu machst, dass das Gewicht da drin ist, das ist einfach schön. Das macht Spaß.
Ja, das ist schon auch ein Utensil, wo man tief reingehen kann. Du kennst vielleicht auch diese japanischen handgemachten Kugelschreiber oder Füller, die sind auch ganz krass. Da kostet einer dann irgendwie 1.000 Euro. Das ist ja wie Uhren, ne? Also jedem Mann sein Tool, glaube ich, auch dort. Und Kugelschreiber finde ich auch etwas. Wenn man sich dann auch einen teuren Kugelschreiber kauft oder einen Füller, dann hat man auch noch ein bisschen mehr Spaß beim Briefeschreiben und es regt einen noch mehr an. Also ich glaube, das ist ein gutes Investment, das man tätigen kann. So ein, ich sage jetzt, muss jetzt nicht 500 Euro sein, das reicht schon irgendwie 50 Euro. Lamy ist halt, glaube ich, irgendwie zwischen 20
und 50 Euro. 20 kostet der
20? Ja, muss ich mir echt mal holen.
Also die sind zuverlässig. Nee, das ist auf jeden Fall ist eine gute Sache. Also der schreibt immer. Das ist auch so, ich gebe dir auch immer dem Sprecher, wenn er, also es ist ja auch so, wir schicken ja auch Semesterprogramme raus plus Brief und der wird für Hand unterschrieben. Das ist dann immer mein Lamy-Füller, der dafür hergegeben wird. Funktioniert immer, ist zuverlässig. Der trocknet nie aus und das ist das, was du auch im normalen Leben brauchst, dass da immer Vertrauen da ist. Das Coole ist hier mit dem, der hat auch so ein Standbein. Dann kannst du den halt wie so einen Federkiel auf den Tisch stellen.
Sehr geil, sehr geil. Da weiß ich jetzt, was ich mir zu Weihnachten wünsche.
Auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Wir kriegen keine Provision dafür. es gibt keine Affiliate-Links.
Ja, Hammer.
Dario, schön, dass du da warst. Es war ein super toller, spannender Talk, weil wir haben uns null an das Skript gehalten, was ich vorbereitet habe. Das war ein authentisches, echtes Gespräch. Und ich hoffe, dass es den Zuhörern draußen gefällt. Ihr da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut.